49, Blauer Salon, herzlich willkommen. Eine Sendung, die mir sehr, sehr wichtig ist, die mir unglaublich viel Arbeit bereitet hat. Ich kenne jetzt Wörter wie Bilanzen und sowas, Nachschusspflicht, Wörter, die ich vorher nicht kennenlernen wollte, kenne ich jetzt. Es geht um die Ausgliederung und wir wissen auf Schalke ja in weit noch gar nichts zu dieser Ausgliederung, weil sich der Vorstand total bedeckt hält. Wir wissen nur, dass da thematische Flöcke ins Feld geworfen worden sind, die vom Vorstand kommen und die uns irgendwie langsam aber sicher eine Ausgliederung schmackhaftig machen wollen. Und da dachte ich zu dem Thema, da haben wir auch einen Bildungsauftrag und den wollen wir heute erfüllen. Dementsprechend heute Blauer Salon Academy. Ich habe zwei Gäste dabei, zum einen den Florian aus Hamburg. Moin, Florian.
Moin.
Florian, du warst lange HSV-Fan mit Fleisch und Seele, stimmt das?
Ja.
Und dann hat der HSV ausgegliedert und dann hast du gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf Profifußball.
Ja, genau. Also exakt so. Nach der Ausgliederung hat das noch ein bisschen gebraucht, weil so, was hatten wir da? Ich glaube, ich hatte gerade 25 Jahre ein bisschen drüber auf dem Buckel. Rund um den HSV und dann dauert es immer so ein bisschen. Ich war noch zweimal im Stadion, einmal, weil unser Masseur, unser Physiotherapeut Hermann Rieger verstorben war. Da wollte ich unbedingt dabei sein, wenn die Choreo, die ich mitgebastelt habe, im Stadion gezeigt wird. Und danach, glaube ich, war ich noch einmal dort und dann tatsächlich einmal im Gästeblock mit meiner Frau, die Köln-Fan ist.
Da war
sonst
ich auch
war ich nie wieder im Stadion.
Im Gästeblock war ich auch schon mal und ich finde, der HSV hat von allen modernen Stadien irgendwie hingekriegt, dass es sich trotzdem noch erdig anfühlt. Ist die Erinnerung, die ich habe. Und ich weiß gar nicht, wo er sitzt, ehrlich gesagt. Günther Althaus. Hallo Günther.
Hi, ich bin in Düsseldorf im Moment.
Oh, das ist ja meine, das ist meine Herzlieblingsstadt. Günther, du bist vor allem hier, weil du der ehemalige Präsident des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes E.V. warst.
Das ist richtig so.
Soweit so richtig. Und wie ist so mit deiner Fußballfanseele? Ist die voll?
Boah, wenn ich das jetzt hier erzähle bei dem Track hier. Oh, also ich bin Urbayer sozusagen. Eine ganze Zeit in München gelebt.
Servus!
Und in dieser Zeit auch einige Spieler auf der finanzwirtschaftlichen Seite betreut, daher eine enge Bindung zum Club.
Ah, und du kannst mir sagen, ob Manuel Neuer wirklich 20 Millionen jetzt verdient?
Ich bin schon zu lange raus.
Ah, okay. Good for you. einsteigen wollen wir mit dem Florian. Wenn wir irgendwie das Gefühl haben, also Günther, wenn dich was interessiert, ist nicht schlimm, wenn wir hier ein Gespräch rausmachen und kein Interview.
Ich melde mich.
Florian, wie hast du so beim HSV damals so diese ganze Dynamik, wir gliedern jetzt aus, wahrgenommen? Also wann hat das angefangen? Wie hat das Fahrt aufgenommen? Wie hast du dich da positioniert? Erzähl doch mal.
Der alte Mann erzählt vom Frankreich. Ja, wie war das damals? Damals war es so, dass ein engagiertes Mitglied auch im Aufsichtsrat des EVs häufig tätig und lange tätig auf einer Mitgliederversammlung sich am Ende hingestellt hat und sagte, so geht das nicht mehr weiter, wir müssen etwas ändern und auch schon einen Vorschlag, wie sich etwas ändern soll, in petto hatte oder in der Tasche hatte und vorgestellt hat, dass nur noch eine Ausgliederung dem HSV helfen wird, zu alten Glanz zurückzufinden.
Also die Story war der gute. Wir gliedern aus, damit gewinnen wir die Champions League.
Nein, es hieß HSV Plus, Aufstellen für Europa, war der Untertitel. Das war dann aber auch erst ein bisschen später, als dann die Marketingkampagne anfing. Aber es fing eben so an, dass gesagt wurde, so wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. Der HSV war damals stark hoch verschuldet, hatte negatives Eigenkapital. Ich glaube, das sollte dir bekannt vorkommen.
Nie gehört.
Das wurde immer wieder, erzählt, dass das ganz schlimm ist. Zu dem Zeitpunkt, als der HSV darüber geredet hat, wie schlimm es war, war Schalke noch mehr verschuldet und hatte noch mehr negatives Eigenkapital.
Da wurde aber lustigerweise noch geiler.
Ja, es wurde aber da noch nicht über die Ausgliederung gesprochen, weil noch Erfolg da war.
Beim FC Schalke.
Zu dem Zeitpunkt. Mehr wahrscheinlich als beim HSV. Beim
FC Schalke wird seit 20 Jahren über eine Ausgliederung gesprochen.
Ah, okay.
Und bisher hatte es nämlich jeder Aufsichtsratskandidat wirklich nötig. Also das ist die Kultur, die wir hier haben. Ja, bisher hatte es jedes Aufsichtsratsmitglied, welches kandidiert hat, nötig zu sagen, dass mit ihm keine Ausgliederung stattfinden wird.
Das ist auch sehr löblich, finde ich gut. Also zum einen, zum anderen war hier eben ein Aufsichtsratsmitglied, das eben gesagt hat, wir müssen etwas ändern, und dann gab es quasi dann die Initiative HSV Plus mit eigener Webseite, mit Facebook-Gruppe, mit allem drum und dran, was man heute oder die damals
Marketingmaschinerie
Marketing braucht. Genau, es war auch eine professionelle Agentur, die das Ganze betreut hat. Da wurden dann Videos gedreht, da wurden dann entsprechend catchy Eye-Catcher, also so Webseiten designt, die auch alle Leute greifen können, also wo keine 600 Kilometer Text stehen, sondern in einfachen, klaren Punkten erklärt wird, was das Ziel ist. Das kam mir erstmal ein bisschen komisch vor, weil das war so eine, also es fühlte sich so an wie eine vorbereitete Aktion, die aber dargestellt wurde, als das fiel mir gerade noch so ein.
Ja, klar.
So kam es mir vor. Zu dem Zeitpunkt hatte ich und ein damals noch Bekannter oder Freund oder wie auch immer, heute haben wir keinen Kontakt mehr, warum auch immer, der gute Sven, der wir hatten damals einen Podcast zusammen und haben uns dann überlegt, dass wir, weil wir beide uns quasi tatsächlich nicht sicher waren, was wir hier von halten sollten von dem Ganzen, also von der Ausgliederung, von HSV Plus, von den dann zu gegründeten Gegeninitiativen oder Nebeninitiativen, davon gab es 5, glaube ich, und haben uns dann überlegt, dass wir das halt auch begleiten in unserem Podcast, damals das Rautenradio, und haben dann auch die entsprechenden Initiatoren der einzelnen Initiativen dann bei uns im Podcast gehabt.
Oh, cool. Und die waren, also die Initiativen, das waren quasi, also das muss ich mir vorstellen, wie so Antifa, in Wahrheit unorganisiert, aber alle haben das gleiche Ziel.
Fast, es waren halt immer Gegenentwürfe. Also es gab verschiedene Ideen, wie dann ausgegliedert werden soll. Die Idee von HSV Plus war eben ganz klar, eine Aktiengesellschaft als Kapitalgesellschaftsform zu wählen. Andere Initiativen hatten vor, eine Stiftung zu gründen. Der nächste wollte vielleicht auch eine AG, aber anders. Also es war so viele, viele Ideen, die da rumkommen, und
es ging in der Debatte
dann
bei euch
zu Wort.
Entschuldigung, es ging bei euch in der Debatte dann eigentlich eher nur noch darum, wie wir ausgliedern, aber nicht mehr, ob wir ausgliedern.
Das war mein Problem, denn damit ich zu etwas Ja sagen kann, was elementar meinen damaligen Verein verändert. Mhm. Denn zur Rechtsform des EVs gibt es dann kein Zurück mehr.
Genau.
Es funktioniert dann nicht mehr. Da muss man mir sagen, was die Vorteile einer Ausgliederung sind. Ja. Das ist das Erste. Das haben wir auch mit den meisten besprochen. Das war aber nicht das wesentliche Thema. Also die Stichworte Rechtsformverfehlung zum Beispiel war eine Sache, die sehr wenig nur behandelt wurde, die aber sehr wichtig ist tatsächlich, wenn man über das Thema Ausgliederung spricht. Ja. Das kam aber nicht zu Wort, und es wurde nachher, wurden Diskussionen gestartet mit, bist du dafür oder dagegen? Ich war dann Richtung Ende dagegen, also immer mehr dagegen, und vor allem auch gegen HSV Plus. Und dann war die Diskussion in der Regel schon beendet, weil die andere Seite sich auf gar keinerlei Argumente mehr einlassen wollte. Also quasi wie heute, wenn diskutiert wird.
Ja,
okay. Jeder will seine Sache durchbringen, und ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass das Ganze so nicht richtig sein kann.
Als wir ein Vorbereitungstelefonat hatten, wir beide, hast du ziemlich zu Beginn, weil wir haben 3-4 Mal telefoniert bisher, und im ersten Gespräch hast du zu mir gesagt, ich bin gar nicht so gegen, also prinzipiell bin ich ja gar nicht gegen eine Ausgliederung, es kommt nur darauf an, wie sie sein sollte. Und da wollte ich ehrlich gesagt direkt schon auflegen. Da habe ich gedacht, das ist nicht der richtige Mann für meinen Podcast. Aber das, was du dann erzählt hast, war ja total spannend, weil du mir erzählen konntest, welcher Verein ähnlich ausgegliedert hat wie der HSV. Stuttgart und, sag mal schnell,
Bayern ist eine AG, Frankfurt ist eine AG, Stuttgart ist eine AG und der HSV ist eine AG, also eine wirklich reine Aktiengesellschaft. Kein Kommandit, kein GmbH und Co. KG, sondern wirklich reine Aktiengesellschaft.
Was war
Frankfurt das? Waren übrigens die ersten damals, die das gemacht haben.
Darf ich da mal kurz zwischen?
Also ja.
Vielleicht, Florian, was ist da ausgegliedert worden? Der ganze Verein, die Profiabteilung, einzelne Spezialabteilung, was genau war das?
Beim HSV haben sie die Profiabteilung plus die angliedernde, also die angliedernde U23 mit ausgegliedert und den Jugendbereich, der Leistungs, also Bereich ist, also das Nachwuchsleistungszentrum und diese
ab die, also U15 quasi, oder was?
Ja, sowas in der Art, genau. Ich glaube, die U12 dann auch noch, aber die gibt es jetzt nicht mehr, das hat sich ja alles geändert. Aber quasi der gesamte Profifußball, also die Abteilung Fußball mit der Klammern Leistung, also es gibt dann auch noch zum Beispiel immerhin weiter eine dritte Mannschaft des HSV, die ist aber quasi dem e.V. zugeordnet. Die hat mit dem Profi nichts zu tun. Dafür hat aber die U19, die spielt ja auch in der Bundesliga weiterhin, glaube ich, die ist eben dem Profi zugeteilt. Das ist übrigens bei den meisten Vereinen der Fall, die ausgegliedert haben, dass die Männerfußballabteilung dann in eine Kapitalgesellschaft überführt wurde.
Alle Fragen beantwortet?
Ja, danke. Ich höre zu.
Als der HSV dann ausgegliedert hat, wie ging es dann, also dann hast du ja, also mit quasi mit dem Stichtag, hast du dann für dich entschieden, dass das HSV und du ihr jetzt getrennte Wege geht? Was ich also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen für mein Leben.
Ich habe mir jetzt auch schon eine Flasche Bier aufgemacht. Das ist ja auch nicht einfach, das Ganze zu verarbeiten tatsächlich. Ja. Das ist auch immer noch ein Thema. Guck mal, ich bin 87 zum HSV das erste Mal gegangen. Ich wusste nicht, dass mein Vater ein glühender HSV-Fan in den 50ern war, der damals in den 70ern in Rotterdam war mit dem Bulli, die Europapokalspiele dort gesehen hat, der 65 gegen Burnley, wenn hier HSV-Fans zuhören, dann wissen sie, welches Spiel ich meine, im Stadion war, in der Westkurve, also dem Stehblock des Volksparkstadions damals, und der ist nicht groß gewesen, mein Vater, und der hat das ganze Spiel mit seinen Beinen den Boden nicht berührt, so voll war es, der alle Erfolge mit Ernst Happel durchgemacht hat. Ernst Happel ist für mich auch immer noch der größte Trainer aller Zeiten, da gibt es niemanden, der besser ist, keinen einzigen, nicht mal in die Nähe kommend, und all dieses, also ich bin dann auch im Verein gewesen. Ich habe mich im Verein weniger engagiert, als ich es jetzt zum Beispiel bei meinem neuen Verein tue. Ich habe aber zum Beispiel mein demokratisches Recht immer wahrnehmen wollen, das heißt zu den Mitgliederversammlungen gehen, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin Teil des Ganzen, was passiert im Gesamtverein. Ich höre mir an, was die Läufer erzählen oder die Tischtennisabteilung, und ich höre eben auch, was die Profifußballabteilung erzählt, und kann dann entsprechend meinen Arm heben für ein Jahr, wenn irgendwelche Abstimmungen sind, oder meinen Unmut äußern, indem ich das vorne am Mikrofon erzähle. Ich bin also Teil des Ganzen. Und wenn du dann im Stadion stehst, also ich war danach auch noch im Stadion, und für viele ist alles wie vorher, und für mich hat sich's komplett geändert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Situationen im Leben, wo man sich völlig falsch fühlt. Also nee, wo man nicht merkt, ich gehöre hier nicht mehr hin. Ja. Es will mich hier auch keiner mehr. Das kommt ja noch dazu.
Ich bin gerade auf dem falschen Planeten. Kenne ich das
Gefühl. Ja. Nein, also ich hatte das Gefühl, ich bin hier nicht mehr gewollt. Wenn dir 86% entgegenbrüllen, ja, wir wollen hier weg, wir wollen, dass ihr, also auch immer ihr, Supporters Club nahe, also organisierte Fannähe sozusagen, Leute, ihr sollt hier nichts mehr zu sagen haben.
Aber dann
habe ich da vielleicht auch nichts mehr zu sagen.
Wo kam denn das her? Also wurde dann oft ist ja die kommunikative Strategie von solchen Weltherrschaftsplänen, die Leute zu spalten, ne? Und zu sagen, die sind ja gar nicht für den HSV oder so. Kam sowas aus der Richtung?
Na, das war schon vorher da. Guck mal, der HSV hatte damals irgendwie, da haben wir 70.000 Mitglieder gehabt, 65.000, ich weiß es gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und der Großteil kam aus der Abteilung der fördernden Mitglieder. Das war ja mal so etwas, was der HSV angefangen hatte, glaube ich, oder andere Vereine auch gesagt haben, naja, damit du hier Mitglied bist und den Verein auch geldlich unterstützt, gehört ja auch dazu, musst du aber keinen Sport treiben, so wie das sonst im eingetragenen Verein ja in die Regel ist. Also wenn du sonst irgendwelche Vereine hast, da sind das Sportler, die den betreiben, den Verein.
Ich habe auch schon Vereine gesehen, wo keine Sportler drin waren, nur so.
Also. Oder so, das gibt's auch, aber ich meine jetzt im Sportbereich, sagen wir es mal so. Und diese Abteilung war eben geführt von ein paar wenig engagierten Leuten, die eine ganz dedizierte Meinung haben. Also gegen die Abschaffung von 50+1, gegen 15.30 Uhr Spiele. Immer mal wieder auch kritische Fragen gegenüber dem Vorstand, was er dann da so alles tut und macht. Also
die
so
waren schon für 15.30 Uhr Spiele, nicht gerne.
Für 15.30 Uhr Spiele, ja. Okay. Ach, ich habe irgendwann aufgegeben, mal gegen alles zu sein, sondern irgendwas zu machen, wo ich für etwas sein kann. Muss ich auch ganz deutlich sagen. Auch einer der Gründe, warum ich Profifußball nicht mehr verfolge.
Ja, verstehe ich.
Und es war, also sie haben es insofern nicht geschürt, aber sie haben halt, und ich meine, der HSV, das darf man alles nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt der Ausgliederung 2013, als es anfing, da hat der HSV, hatte noch einen besseren Rang in der Fünf-Jahres-Wertung europaweit als die Vereine, die zu dem Zeitpunkt Champions League gespielt haben, weil sie gerade es mal wieder geschafft hatten.
Ja.
Also es gab ich bin 10 Jahre hintereinander im Europapokal gewesen, wenn ich mich recht entsinne, oder waren es 9 und
wann war die Ausklärung
von 10 Jahren.
Wann war das?
Bitte?
Wann war die Ausklärung vom HSV?
2014.
Ja, 5 Jahre hätte ich jetzt gedacht.
Genau, und das heißt, es gibt natürlich die Sehnsucht nach
Europapokalspielen. Was haben die euch denn gesagt, warum das jetzt sein müsste? Damit wir.
Also eine Begründung war, dass wenn wir eine Kapitalgesellschaft haben, dann sind endlich Profis am Werk. Dann sind wir kein Taubenzüchterverein mehr. Dann sind auch diese EV-Strukturen, dass also die Mitgliederversammlung ständig in die Geschäfte des Vorstandes reingrätschen kann, vorbei. Ja. So ein bisschen auch, dann nehmen wir den organisierten Fans diese Macht weg, die sie haben, die Macht der Ultras als Stichwörter. Also es war vor allem dieses Argument, es kommen Profis ans Werk. Es war das Argument, wenn wir ausgliedern, stehen, also die Investoren stehen quasi Schlange, um Geld in den Verein zu stecken.
Ja.
Also die stehen Schlange. Und wir hatten den Podcast mit Ernst oder Rikoff und wir waren beide ja skeptisch. Also mein Podcastpartner und ich waren beide skeptisch, was HSV Plus angeht. Aber nach dem Gespräch, was wir on-air und off-air gehört hatten, hatten wir beide das Gefühl, alles klar, da sind die Leute, 100 Millionen stehen da im Hintergrund, die werden in diesen Verein entschulden, da wird dann das Geld reingepumpt und alle halten sich raus aus dem Tagesgeschäft und es wird richtig gut. Und so war die Botschaft, die rübergebracht wurde.
Ihr braucht damals oder ihr wolltet für das Verbimmeln der ganzen Sportabteilung, also der Leistungssportabteilung oder was auch immer, wie man das jetzt benennen soll, dafür habt ihr 100 Millionen bekommen oder wolltet ihr haben?
Na, es wurde dann, das war dem Initiator der Initiative sehr wichtig, es durfte ohne die Zustimmung der Mitglieder maximal 24,9% der Anteile verkauft werden. Also es ging nie darum, dass du die 49% verkaufst, weil in einer echten AG muss ja der e.V. Immer 50% plus eine Stimme an Aktien halten, damit die 50+1-Regel eingehalten wird.
Ja.
Und man hatte dann aber gesagt, die 49 sollen nicht verkauft werden von Anfang an, sondern es sollen eben bis 24,9.
Ja.
Und alles, was darüber hinausgeht, muss die Mitgliederversammlung entscheiden.
Und wie viel ist das heute?
Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, seit ich da weg bin, ich weiß es nicht mehr.
Aber da wird schon noch mal was verbümmelt worden sein, oder?
Es sind Anteile verkauft, das weiß ich, weil damals hat ja der Herr Kühne, ich weiß nicht, der Name sagt einem vielleicht was, hat damals einen großen Anteil des HSV quasi gekauft. Es sind jetzt, ich sehe gerade, 20,6% liegen bei der Kühne Holding AG und es gibt noch ein paar Minderheitsaktionäre derzeit mit 3,2. Ja. Man ist also quasi am Ende dessen, was man laut Initiative und laut Satzung, weil in der Satzungsänderung steht es drin, dass nur 24,9% verkauft werden dürfen.
Und jetzt sind wir 24,8.
Genau. Also man ist dort auch jetzt am Ende, was externe Gelder angeht.
Es wurde zum Ausgliederungszeitpunkt gar nicht 24,9 verbimmelt, sondern weniger.
Weniger. Es wurde auch nicht sofort gemacht, weil ja erstmals muss ja erstmal das Ganze, also die Ausgliederung selber, also der Zeitpunkt, das muss ja dann im Dings eingetragen, hier im Handelsregister eingetragen sein und so weiter. Der war natürlich immer ein bisschen später, ne?
Also okay.
Der war ein bisschen danach.
Ja, okay. Dann lass doch mal zu den unterschiedlichen Formaten kommen, die es so gibt da draußen. Also es gibt die AG, das ist der HSV. Dann gibt es das Modell von Borussia Dortmund. Was ist das?
Kommanditgesellschaft, sogar GmbH und Co. KGAA. Also eine GmbH, die dann wo die Kommanditgesellschaft dann auf Aktien ist. Also ist ganz genau könnte ich es jetzt aus Wikipedia vorlesen.
Nee, wir brauchen das für Günther, du weißt das.
Was weiß ich?
Was
der Unterschied ist?
Ja, was ist eine GmbH und Co. KG?
Eine GmbH und Co. KG ist vom Grundwesen her eine Kommanditgesellschaft, bei der aber der Vollhafter, was normalerweise eine natürliche Person wäre, eine GmbH ist, also eine Kapitalgesellschaft, die nur mit ihrem Kapital haftet. Das ist eine Mischkonstruktion.
Was ist eine
Kommanditgesellschaft? Und die Konstruktion, die Dortmunder haben, ist eine Konstruktion, wo die Teilhafter, die nur mit ihrem Kapital haften, das Ganze über eine Aktiengesellschaft organisieren, KGAA.
Also alle Teilhaber von Borussia Dortmund haften gar nicht, weil die aber auch ins operative Geschäft nicht eingreifen
können. Nur mit ihrem Kapital, das sie eingesetzt haben.
Also sie können sagen, ich verkaufe alle meine Aktien und dann wird die Dortmund-Aktie günstiger. Welche Konsequenzen hätte das sonst noch?
Nee, wenn ich sie verkauft habe, dann bin ich raus. Das ist okay. Nur wenn nachher die Gesellschaft in Insolvenz geht, dann kann halt passieren, dass das, was ich eingesetzt habe, weg ist.
Ja, okay.
Ne? Normal.
So ist der Deal. Okay.
Also es gibt einen großen Unterschied, vielleicht der Hinweis.
Ja.
Nach meiner Kenntnis ist Borussia Dortmund der einzige Verein, der seine Aktien an der Börse handeln
absolut
lässt. Ich glaube, bei allen anderen ist das nicht der Fall.
Das stimmt. Okay, und warum ist die HSV AG so scheiße für dich, Florian?
Also A, weil es eine Kapitalgesellschaft ist, also insgesamt, weil ich nie verstanden habe, warum wir das machen müssen, dass man dann eine Aktiengesellschaft gewählt hat, genau diese Form auch, deutete für mich eben darauf hin, dass man das Ganze getan hat, um, also nur ausschließlich getan hat, um externe Gelder zu generieren. Also nicht, um irgendwelche Dinge abzufangen. Ich hatte vorhin das Ding Rechtsformverfehlung genannt. Das heißt ja, dass ein Verein irgendwann in die Gefahr gehen könnte, da reinzulaufen und dann seine Rechtsform, nämlich die des eingetragenen Vereines, verliert. Einer der Gründe zum Beispiel, warum...
Ist das schon jemals passiert?
Nein, natürlich nicht.
Genau.
Aber das sind Argumente,
ja,
die dafür sprechen, ein Risiko zu bewerten.
Entschuldigung, Florian, das will ich aber, weil das höre ich die ganze Zeit und dann habe ich mich damit schlau gemacht und das ist Juristenporn, ja? Und ich glaube, das ist deswegen Juristenporn, weil das nicht aufzulösen ist, ja? Und
ja,
es geht, also es theoretisch besteht, es ist eine theoretische Gefahr, die aber, und falls sie realisiert werden, also falls die theoretische Gefahr mal real werden sollte, wird nicht gesagt, jetzt müsst ihr von heute auf morgen irgendwas ändern, sondern dann wird ja irgendwie so ein Zeitraum definiert, wann das geändert werden müsste und der ist wahrscheinlich irgendwie um die 5 Jahre und dann hätte man ja immer noch 5 Jahre Zeit, sich zu überlegen, wie wir das zusammen besser machen könnten.
Richtig.
Deswegen
richtig, ist das absolut
Argument total Käse. Also dieses Argument
genau
zieht einfach nicht.
Richtig. Genau, und deswegen, das ist eben genau das, was mich daran alles so gestört hat und dass man auch dann nicht versucht hat, alle Leute abzuholen und zu sagen, lasst uns doch zusammen überlegen, was können wir hier am besten machen?
Ja,
also was ist denn die beste Form für uns alle?
Ja.
Und das ist das, was mir gefehlt hat. Und deswegen finde ich die AG blöd. Ich hätte auch eine GmbH und Co. KG damals blöd gefunden auf Aktien. Das wäre mir egal gewesen, weil ich wollte das alles nicht. Aber von der Idee her ist natürlich dieses Prinzip der Kommanditgesellschaft auf Aktien einfacher, weil eben der Verein, also im Prinzip kann er sehr viel seiner Anteile verkaufen, ohne gegen die 50+1-Regel zu verstoßen. Das heißt, du hast die Chance, externe Gelder zu holen und verlierst dich aber selber als Verein nicht komplett dann. Das ist so ein bisschen das, was bei einer AG ja zum Beispiel nicht geht. Ne, wenn du dir Bayern anguckst. Welcher
Verein hat das so gemacht?
Also im Moment haben wir Hertha, Köln, Augsburg, Werder in der Bundesliga, Dortmund ja auch, sogar eben, also alle haben dieselbe Rechtsform. Mit Dortmund eben sogar eine Aktie notiert. Wir haben dann immerhin weiter noch eingetragene Vereine. Den einen kennst du, das ist deiner. Dann ist Freiburg ist noch, Union Berlin ist und Mainz.
Ja.
Aufgestiegen Bielefeld auch noch. Die haben noch nicht ausgegliedert, ja, aber auch das wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern.
Aber die haben doch die Initiative OWL oder so.
Ja, genau. Ja gut, das hoffe ich, dass das dann so klappt.
Dr. Oetker hat sich gedacht, lass mal.
Ja, und das Interessante ist, eine reine GmbH, also keine Kommanditgesellschaft, wo du eben ja mit Komplementäre und Kommanditisten ganz anderen Dinge gestalten kannst und auch keine Aktien zum Beispiel aufsetzt, sind die lieben Menschen da aus hier Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim.
Okay, zu viel gerade. Pass auf. Wie ist das Mitspracherecht bei der HSV AG gewesen für ein einfaches Mitglied? Das war im Grunde weg, oder? Für die 24,9%. Die haben die Leute, die die Anteile gehabt haben, die hatten dann auch nur noch, die hatten dann 24,9% Mitspracherecht am Fußballbusiness, richtig?
Am Fußballbusiness ist genau richtig. Der Verein hält zwar immer noch natürlich die Mehrheit an der Aktiengesellschaft, ja. Aber das Ganze wird ja dann über den Aufsichtsrat der AG gesteuert und da hast du dann entsprechend deine Sitze. Das heißt, da sitzt dann zwar jemand vom EV auch drin, ja, aber das war's dann auch.
Und wie viele Leute sind in dem Gremium insgesamt?
Das weiß ich nicht. Okay. 5, 6, ich habe keine Ahnung. Das ist auch irrelevant, darum ging es ja auch nie. Es ging ja nie um Mitbestimmung. Mitbestimmung wollte ja keiner, die wollten alle nur Fußball gucken.
Ja, das ist auf Schalke leider anders. Nee, Gott sei Dank anders. Oder weiß ich noch nicht. Also für mich ist das scheiße, aber für alle, so wollen wir das. Genau so wollen wir das, glaube ich. Was wäre dein präferierter Weg gewesen vor 5, 6 Jahren, wie der HSV ausgliedern könnte? Und da sagst du ja, das wäre das Beispiel Borussia Mönchengladbach.
Zum Beispiel, wenn es nur um das Thema Rechtsformverfehlung gegangen wäre. Ja. Also wenn das ein Argument ist, dann machst du eine GmbH und dann ist alles gut. Dann ist die Profigesellschaft eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Peng aus. Da geht es nicht um
dann
externe
ist das so,
Gelder.
Dass der eingetragene Verein eine GmbH gründet und der Verein, dem Verein gehört dann diese GmbH, richtig?
Genau,
richtig. Da gibt es keine externen Investoren, es kommt aber auch kein Geld rein, es wird nichts verkauft. Im Grunde bleibt nahezu alles beim Alten, außer dass man jetzt eine GmbH ist.
Und man hat natürlich weiterhin keinen, also auch da ist es so, der e.V. selber, also du als Mitglied hast natürlich keinen Einfluss mehr auf diese GmbH direkt. Also ja. So wie man es früher auch nicht hatte, so richtig direkt, aber du konntest ja auf einer Mitgliederversammlung zum Beispiel den Vorstand entsprechend wählen, abwählen, entlasten, all diese Themen, die ja als Mitglied möglich waren.
Das kleinste Übel auf dem Ausgliederungs, auf der Ausgliederungsskala von den Gesellschaften, die wir bisher besprochen haben, ist diese GmbH am Beispiel von Borussia Mönchengladbach. Hilft bei der Rechtsformverfehlung. Und das zweite Knallerargument ist auch noch immer, dass wir ja kein e.V. bleiben könnten, weil wir ja keine Rücklagen bilden können. Also es gibt eigentlich nur zwei Argumente für eine Ausgliederung. Rücklagen bilden oder Rechtsformverfehlung. Das eine ist Quatsch und Schalke 04 hat 200 Millionen Schulden auf der Uhr und ziemlich bald 250 Millionen auf der Uhr. Also kann man jetzt schon, kann man jetzt erahnen. Also man weiß es eigentlich heute schon. Es muss nur noch veröffentlicht werden, sobald das veröffentlicht werden muss. Bei 250 Millionen habe ich auch erstmal 250 Millionen Zeit, Rücklagen bilden zu müssen. Oder?
Im Prinzip ja schon. Es ist ja auch die Frage, woraus sich die Schulden zusammensetzen. Also sind das Schulden, weil du ein Stadion gebaut hast? Sind das Schulden, weil du Gehälter bezahlst? Sind das Schulden, weil du keine Ahnung was gemacht hast? Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wo das herkommt.
Gegenüber. Also kaum. Also
ja, und das war beim HSV damals genau das gleiche Problem. Und man hat uns dann ja auch erklärt, das wäre ja so gut, weil es kommt ja jemand, der sofort auch Aktien kaufen möchte, also Anteile haben möchte. Ja. Und damit wäre man schuldenfrei und wäre viel flexibler dann. Man könnte ja, wenn man keine Zinsen mehr auf Schulden bezahlt, hat man ja viel mehr Geld zur Verfügung. War auch übrigens ein großes Argument in der ganzen Diskussion. Ja. Man kann ja gucken, wie der HSV heute steht.
Also. Seit 20 Jahren bezahlt Schalke nur 4 Schulden zurück. Das war bisher noch nie ein Problem.
Also, das war beim HSV davor genauso auch. So.
Also, okay.
Kein Argument.
Also es gibt diese AG, KGAA von Borussia Dortmund. Dann gibt es dieses Modell Borussia Mönchengladbach. Welches Modell gibt es noch?
Im Moment in der Bundesliga sind das alle, die wir haben. Es gibt natürlich noch weitere, die man sich überlegen könnte, aber das ist ja genau das Problem. Darüber wurde nicht geredet. Also okay. Du kannst ja auch Aktiengesellschaften gründen mit Hintergrund. Also du kannst da ja auch Themen draus machen. Also du kannst ja auch Stimmen anders in einer Aktiengesellschaft zählen lassen, ja. Dass es nicht auf die Anteile an und so weiter. Nur diese Modelle, da hat auch keiner Bock drüber gehabt zu reden, weil die Leute wollten nach Europa und die hatten das Gefühl, da ist jemand, der hat Geld in der Tasche und möchte das uns schenken. Und ja doch, das ist so. Sorry, ich habe genug mit den Leuten geredet. Also und
ja, ich kenne das auch von Schalke auch, ja, ganz ehrlich. Die Leute haben immer gedacht, Clemens Tönnies hätte irgendwelches Geld in den Verein gepumpt, hat er nicht. Clemens Tönnies gehören Anteile der Schalke Arena und Kredite, die er zur Verfügung gestellt hat, um ihr eine Schächteranleihe abbezahlen zu können, hat er sich verzinst zurückzahlen lassen, ja. Also mir geht es halt gerade hier darum, dass die Leute möglichst viel selber Ahnung bekommen. Und ich sage das Stichwort Borussia Mönchengladbach immer so gerne dazu, weil es lohnt sich dann, wenn man tiefer einsteigen möchte, mal den Wikipedia-Eintrag von Borussia Mönchengladbach sich anzugucken. Und dem vom HSV.
Oder eine Empfehlung, das Tribünengespräch mit dem Geschäftsführer von Borussia Mönchengladbach beim Max Jakob Ost im Rasenfunk zu hören.
Ja, Max, liebe Grüße Max, unbedingt. Der beste Podcaster von Deutschland. Und leider auch der beste Podcast von Deutschland ist der Rasenfunk. Aber wir sind ja der beste Podcast des Universums, deswegen können wir darüber hinwegsehen. Jetzt lass uns noch vielleicht einen Schnuff über den HFC Falke reden.
Ach, guck mal.
Weil letztens hat mir einer gesagt, HFC Falke, das hört sich an wie ein Schalker, dem die Zähne ausgeschlagen worden sind. Also HFC Schalke mit ohne Zähne. Fand ich gut.
Ja, so sehen wir uns selber nicht unbedingt, aber ist natürlich nett, dass auch im Ruhrgebiet über uns gesprochen wird und auf Schalke über uns gesprochen wird.
Oh, Entschuldigung, muss noch kurz einmal dazwischen gehen. Mir ist hier zu viel Struktur im Podcast, deswegen trinke ich mal ein Bier.
Ich auch.
Ein Störtebecker Bier und damit gehen liebe Grüße raus an den Dennis in die Elbphilharmonie.
Ich trinke einen Holsten, weil mein Opa bei der Holstenbrauerei gearbeitet hat
und deswegen trinke
ich einen Holsten.
Ach, braun, du Scheiße, mittlerweile. Ey, das darfst du kein Biersommelier zeigen, die drehen durch, grüne Flasche.
Okay. Das macht nichts.
HFC
Fahrrad. Oh je. Ich muss leider gestehen, dass ich in einer Weingegend sozialisiert bin. Also seht's mir bitte nach.
Du kannst, jeder kann hier trinken, was er will. Und rauchen kann er auch. Hier kann auch jeder rauchen, was er will. Gönn dir, Günni.
Okay, danke.
HFC Falke. Ja, HFC Falke. Ja, man steht da dann da nach der Ausgliederung, weiß nichts mit sich anzufangen. Also ich bin am Anfang noch zur dritten Mannschaft vom HSV, also von der, die dem Verein zugeordnet ist. Ja. Aber habe so ein bisschen gemerkt, ich wusste es nicht ganz genau. Und dann hatte sich ein neuer Verein gegründet, der HFC Falke, in einer Kneipe in Eimsbüttel. Und die hatten dann eine Gründungsversammlung und ich habe das mitbekommen, weil natürlich hat man immer noch Kontakte zu denen, die damals zum HSV gegangen sind, denn ich glaube, auf dem Gründungsfoto sind fast alles nur HSV-Fans die oder ehemalige HSV-Fans, die dann diese Gründungsversammlung bestritten haben. Und dann bin ich da Mitglied geworden am 19.06.2014 und ja, bin da irgendwie hängen geblieben. Zwei Jahre später haben wir dann angefangen, Fußball zu spielen, also haben eine Mannschaft aufgebaut. Mit der sind wir dann zweimal hintereinander aufgestiegen, haben dann zwischendurch noch eine zweite Mannschaft gegründet, mit der wir jetzt dann auch einmal aufgestiegen sind und spielen jetzt im vierten Jahr sind wir jetzt in der Bezirksliga in Hamburg. Das ist von unten gesehen die Kreisliga B.
Okay, ihr seid ein scheiße sportlicher Sportverein. Leck mich am Arsch, aber das war nicht der Grund, warum du da hingehst.
Nein, natürlich nicht. Natürlich ist das nicht der Grund, warum ich da hingehe. Der Grund, warum ich da hingehe, ist, dass wir uns vorgenommen haben, erstmal alles anders zu machen als die anderen.
Und da seid ihr also erstmal in den DFB eingetreten.
Genau. Ja, weil wir haben uns das auch überlegt, ob wir nur eine Freizeitmannschaft machen. Das kannst du ja auch, aber wir hatten schon Bock noch auf leistungsorientierten Fußball, aber so wie wir uns den vorstellen.
Ja.
Und nicht wie andere sich das vorstellen. Und dann eben sind wir im DFB, also sind wir im Hamburger Fußballverband und damit im DFB. Es ist aber, wie du sagst, Fußball ist der langweiligste Sport der Welt. Es gibt keinen Sport, der langweiliger als Fußball ist. Vielleicht gibt es noch welche, aber die kenne ich nicht. Aber wenn du emotional involviert bist, ist es das geilste Spiel der Welt, weil du kannst da mitgehen. Und wenn du dann das Ganze nicht alleine vom Fernseher machst, sondern mit Menschen, mit denen du gerne Zeit verbringst, zusammentust, dann ist es einfach das Beste. Und so war das dann auch. Ich bin mittlerweile jetzt seit einem dritten Jahr jetzt im Präsidium des HFC Falke.
Oh, Herr Präsident.
Bin da für die Finanzen zuständig, lasse mich jetzt aber nicht nochmal neu wählen, weil ich mal eine Auszeit brauche und denke, dass andere das auch mal machen sollen und dürfen und können. Mhm. Und bin aber weiter engagiert, mache halt viel, betreue dies, betreue das, versuche meine Ideale, meine moralischen Vorstellungen in diesem Verein einzubringen, weil ich hier die Möglichkeit dazu habe. Weil ich nicht gegen etwas kämpfe, sondern für etwas bin.
Das hört sich ganz
und das umsetze.
Du hast also eine neue Engagementsheimat gefunden auf dem Planeten Fußball.
Ja.
Eine Gemeinschaft.
Ja, also ganz ehrlich, ich habe in diesem Jahr, obwohl wir genug Spiele hatten, ich habe schon 2-3 Spiele nicht geguckt, also war nicht auf dem Fußballfeld mit und habe zugeguckt, habe aber natürlich sehr viel für den Verein getan. Mhm. Also das ist so ein bisschen eine zweiseitige Sache. Ne? Du redest mit Menschen, du machst aber auch was für den Verein und bereitest Dinge vor, versuchst das Ganze auf eine Ebene zu stellen, dass andere Mitglieder das auch übernehmen können und das macht mir wahnsinnig viel Laune. Und du redest über Tod und Teufel, das kennt man ja auch, dann beim sechsten Bier ist es sogar, also dann verändern wir die Welt, um dann am nächsten Tag 5-0 gegen einen Erzrivalen auswärts zu verlieren zum Beispiel. Das gehört ja alles dazu.
Ja, kenne ich nicht. auf dem ganzen Weg Ausgliederung, was gibt's da, als ich damit angefangen habe, vielleicht vor einem halben Jahr, habe ich mich so mehr und mehr damit beschäftigt, gab's so das Modell der Green Bay Packers aus Amerikaland. Kennst du das, Florian?
Ja, klar, natürlich, mit dem haben wir uns ja auch beschäftigt.
Dann stell uns das doch mal kurz vor, wie die Amis das machen. Also so können wir es nicht in Deutschland machen, aber das fand ich damals, als ich das gelesen habe, fand ich schon geil und dann dachte ich, das könnte eine Lösung sein. Erzähl doch mal.
Ja, die Green Bay Packers, also man muss dazu sagen, die amerikanischen Sportclubs sind alles Kapitalgesellschaften, das sind also keine Vereine, eingetragene Vereine oder ähnliches, sondern das sind Firmen, die Geld verdienen sollen und die gehören in der Regel Milliardären, weil die sich's nur leisten können, dies zu bezahlen. Bei den Green Bay Packers war das aber damals so, dass es auch quasi eine Aktiengesellschaft ist, aber Aktien nur von Menschen aus Green Bay gekauft werden durften. Ja. Also wenn jemand nicht aus Green Bay kommt, darfst du keine Aktie haben. Und das sollte eben bedeuten auch, dass zum Beispiel das Team immer dort bleibt. Du hast das ja vielleicht mal gehört.
Wie groß ist denn Green Bay? Also das ist ja, das klingt ja jetzt an, wie, als, also wir können ja jetzt nicht sagen, nur aus Gelsenkirchen dürfen Leute was kaufen, das ist ja doof. Also wie groß ist denn
Green Bay? Nein, das stimmt. Green Bay hat, ich muss jetzt echt tatsächlich mal gucken, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Damals vielleicht, was haben wir denn, Postleitzahl kann ich hier sagen. Green Bay Fläche Einwohner, 318.000.
Ja, okay, also so ein bisschen die Größe von fast, also Gelsenkirchen ist ein Schnuff kleiner, aber genau. Ist so ungefähr die gleiche.
Die haben es ja nachher auch aufgeweicht, ne? Also das ist heute nicht mehr so, ist also nicht mehr so, dass nur noch Menschen aus Green Bay da sind, aber es geht eben im Prinzip ging es darum, dass der Verein eben in der Gemeinde eingebettet ist. Und das ein ist eben
People's
nicht.
People's Club.
People's Club, genau. Und so eine Idee hatten wir zum Beispiel auch. Das haben wir mit ein, zwei Leuten von den damaligen Ultras, von Shows and Few, die hatten diese Idee. Aber das Problem war, die wollte keiner hören so richtig, weil das wäre ja völlig bekloppt zum einen.
Ja, hinterher haben die noch recht.
Ja, und zum anderen wurden eben diese 100 Millionen versprochen. Und ich wäre der Überzeugung, man hätte damals auch ordentlich Geld zusammenbekommen, wenn man quasi das aus den Mitgliedern generiert hätte. Ja. Man kann ja auch Ideen wählen, dass man sagt, du kannst Mitglied werden und du kannst auch meinetwegen 800 Millionen in diesen Club stecken, aber du hast halt nur eine Stimme, also so wie auf der Mitgliederversammlung.
Also zusammengefasst das quasi ist, es gibt eine Green Bay Packers, weiß nicht, wie man es in Amerika nennt, Genossenschaft oder so.
Das ist eine Aktiengesellschaft, denke ich mal.
Ja, ist eine Aktiengesellschaft, aber jeder hat nur eine Stimme. Also du kannst nicht, wenn du ein Fleischmilliardär bist, kannst du dir nicht mehr Stimmen erkaufen. Und man hat auch damit, das fand ich irgendwie spannend, dieses kleine Detail, dass man mit dem Anteil an den Green Bay Packers kein Recht hat, eine Karte zu erwerben, eine Stadion-Eintrittskarte. Was steckt dahinter?
Naja, überleg mal, warum viele beim HSV oder auch bei Schalke Mitglied geworden sind in den Jahren, als diese fördernden Abteilungen gestiegen sind, weil du damit die Chance bekommen hast, eher an Tickets zu kommen. Dauerkarten hast du als Mitglied eher bekommen. Du hast Tickets für Auswärtsspiele als Mitglied eher bekommen als Nichtmitglied. Also das war dann ja eine Idee zu sagen, so kriegen wir einmal Geld und dem anderen müssen wir denen irgendwas geben. Ja. 360.000 Anteilseigner übrigens haben die Premier Packers aktuell laut Wikipedia.
Und was ist ein Anteil, was kostet mich ein Anteil?
Das, keine Ahnung, steht da nicht. Ist ja auch irrelevant, dass es jetzt 100 Euro oder 1.000 Euro oder 2 Millionen Euro kosten, darum geht es ja nicht. Ja. Es geht eben nicht darum, dass ein Spediteursinhaber, Multimilliardär 360.000 Anteile hat, sondern egal wie viel Geld da reinsteckt, ein. Darum ging es mir.
Die Angst vor Speditionen ist hier nicht so ausgeprägt wie die Angst vor Fleischindustriellen, kann
ich dir aber sagen. Das Lustige ist, zu einem Zeitpunkt vom HFC Falke waren im Präsidium von 5 Mitgliedern 3 Spediteure. Sehr lustige Geschichte. Absache. Hat aber keiner bei Kühn und Nagel gearbeitet.
Alles nur keine Metzger. Günther, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, kam halt dann irgendwann auch über diesen Green Bay Packers Weg und Austausch mit ein paar anderen Leuten irgendwie dieses Genossenschaftsmodell auf. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und irgendwann bin ich auf dich gestoßen und habe dir eine E-Mail geschrieben, ob wir nicht mal darüber uns unterhalten könnten. Dann haben wir telefoniert, du hast mir die Welt der Genossenschaften ein bisschen näher gebracht und da ist mein Gehirn ehrlich gesagt umgedreht. Günther, wenn du jetzt ein weißes Blatt Papier hättest und du würdest sagen, der FC Schalke 04 soll eine Genossenschaft werden. Ist das eine gute Idee?
Zunächst mal halte ich die Genossenschaft für die überragendste und beste Rechtsform aller Zeiten. Wenn sie zu dem passt, was man gemeinsam erreichen will. Und dann sind wir schon beim ganz wichtigen Thema. Eine der ersten Punkte, wenn du so eine Frage stellst, ist natürlich die Gegenfrage, ja, was vom FC Schalke könnte denn eine Genossenschaft werden und was wäre dort sinnvoll, weil die Idee zu haben, einfach alles, was heute da ist, anschließend in eine Genossenschaft zu packen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Deshalb, glaube ich, muss man sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, welche Teile von Schalke sind es denn eben, die man mit den Werten einer Genossenschaft, eine Genossenschaft ist ein extrem werteorientiertes Rechtsmodell,
welche Werte gibt
mit den Werten einer Genossenschaft verbinden will.
Bitte? Welche Werte gibt es denn in einer Genossenschaft?
Also zunächst mal ist die Grundidee einer Genossenschaft, übrigens ist das immaterielles Weltkulturerbe, die Grundidee einer Genossenschaft ist, was einer allein nicht kann, können viele zusammen.
Ja.
Relativ simpel, ne? Ja. Aber dann gibt es im Grunde genommen die wesentlichen Grundsätze der Selbsthilfe und Selbstverantwortung. Das heißt, man schafft eine Vereinsorganisation oder eine Unternehmensorganisation, bei der unterschiedliche Fähigkeiten zusammengebracht werden, wo auch unterschiedliche Anteilseigner zusammengebracht werden, die gemeinsam das Gleiche erreichen wollen. Und dieses, was sie erreichen wollen, und das ist das Besondere an der Genossenschaft, muss in einem Förderzweck definiert werden. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Also man muss einfach festlegen, was man fördern will. Beispielsweise den Fußball in der Region rund um beispielsweise einen Verein oder aber ganz speziell Nachwuchsarbeit, die ausschließlich auf die Region ausgerichtet ist und so weiter und so weiter.
Ich möchte eine Genossenschaft gründen, damit Schalke 04 den größtmöglich sportlichsten Erfolg hat. Ist das eine gute Grundidee?
Absolut. Genossenschaften sind ja keine gemeinnützigen Vereinsgeschichten oder so, ne? Sondern Genossenschaften haben immer auch einen Erwerbszweck und damit auch ein Ergebnisziel. Und das kann man durchaus damit verbinden, ja.
Okay. Bisher in meinem Kopf war es immer so, dass der e.V. bestehen bleibt und der e.V. gründet dann eine Gesellschaftsform. Also die Form, die wir gerade besprochen haben.
Das ist die Ausgründung, genau. So.
Dann hast du mir was erzählt, wo ich dachte, ach krass, weil am besten wäre es höchstwahrscheinlich, wenn statt des eingetragenen Vereins die Genossenschaft steht. Also das Große darüber ist die Genossenschaft. Da sind wir alle am Ende Anteilseigner. Richtiges Wort?
Ja.
Und in der Genossenschaft ist es immer so, egal wie viele Anteile ich habe nur eine Stimme.
Das ist richtig.
Und wenn das nicht so sein sollte mit der einen Stimme, dann muss ich das aktiv ändern. Das will man aber nicht. Richtig?
Ja, das Gesetz gibt da auch nur ganz enge Möglichkeiten, das überhaupt anders zu gestalten.
Das heißt, wenn ich jetzt Großindustrieller wäre aus der Nähe von Gütersloh, dann kann ich mir so viel vom FC Schalke 04 kaufen, aber ich habe deswegen noch lange nicht mehr zu sagen als ich, der nur einen Teil gekauft hat.
In der Genossenschaft ist das so.
In der Genossenschaft ist das so. Das heißt also, wir würden den FC Schalke unter uns allen aufteilen. Also jedem gehört ein Stück des FC Schalke 04. Richtig?
Das ist richtig, aber im Hinterkopf behalten, das, was ihr da aufteilt und was dafür bezahlt wird, muss ausreichen, um einen erfolgreichen FC Schalke zu finanzieren.
Also bisher ist es so, dass der FC Schalke 200 Millionen Schulden hat. Das macht ihn nahezu handlungsunfähig und wir stehen kurz vor der Insolvenz. Im Grunde egal. Aber offensichtlich konnte der FC Schalke mit 150 Millionen Schulden Handlungsfähigkeit darstellen.
Also wenn ich mir den FC Schalke, ich habe mir die Bilanz angeguckt, als du mir gesagt hast, wir wollen sprechen. Wenn ich mir die Bilanz der Gruppe FC Schalke angucke, sind das ja ganz unterschiedliche Geschäftsfelder. Mhm. Entschuldigung, wenn ich so technisch und so
für mich Business. Okay. Und wenn jemand Fragen hat zum Podcast, den er nicht verstanden hat, mir eine E-Mail schreiben, kontakt@blauer.salon. Ich kann die entweder weiterleiten oder die selber beantworten. Wir können in so einen coolen Dialog treten, kein Problem. Also rede erstmal, ich versuche das zu übersetzen. Wenn ich es nicht kapiere, dann ja.
Also ich nehme das mal gerade auseinander. Du hast auf der einen Seite den Profi-Spielbetrieb und da findet sich in der Bilanz insbesondere ein hoher bilanzieller Ansatz für die Spielerwerte. Ich glaube, das waren 170 Millionen, als ich das letzte Mal reingeguckt habe für 2019 oder so. Mhm. Das ist eine große Gruppe, die rund um den Spielbetrieb vom FC Schalke 04 geht. Da kommt dann das Thema Fernseh- und Werbeeinnahmen für die Profis dazu. Dann gibt es einen zweiten Teilbereich. Der dreht sich um die Immobilien, das ist insbesondere die Arena, die ja insbesondere auch fremdvermietet wird für andere Veranstaltungen und für die Spiele des FC Schalke und das neu entwickelte oder zu entwickelnde Berger Feld, wenn ich das richtig im Kopf habe, so heißt das, glaube ich. Das ist ja klassisches Asset Management, das muss man auch ein Stück weit immer trennen von dem anderen Thema, nämlich dem Fußballspielen, dem Profifußball. Und dann gibt es noch ein drittes Feld, was ebenfalls sehr wichtig ist, und das sind natürlich die anderen Teilbereiche des Vereins mit anderen Sportarten.
Asset Management bedeutet, dass die Teile von Schalke nennt man dann Assets, also das Stadion.
Nein, also nimm mal die Arena und auch das neu geplante Projekt, von mir ist auch das alte Parkstadion. Das sind ja eigene Werte, die man optimal managen muss. Ja, da kann man nicht alles nur ausrichten auf den Spielbetrieb vom FC Schalke, sondern da ist es auch wichtig, dass das Ganze profitabel geführt werden kann, sich sozusagen selber trägt. Und das ist dem FC Schalke bei der Arena vor Corona, man muss ja auch mal was Positives sagen, eigentlich sehr gut gelungen, weil das eine der bestausgelasteten Stadien in Deutschland ist. Es gibt ja nicht nur schlechte Sachen. Nee. So, und wenn man jetzt mal diesen positiven Teil separiert, den Spieler, den Profispielerteil separiert und sich dann fragt, wie viele Vereinsgliederungen habe ich noch mit Handball, Basketball, Volleyball, keine Ahnung, was es da alles gibt. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Baustelle.
Mhm. Weiß nicht.
Ja? Mhm. Das meiste Geld von all diesen Baustellen, sind wir uns da einig, braucht der Profi-Spielbetrieb?
Ja, der verdient aber auch am meisten Geld.
Genau. Aber zunächst mal muss Geld investiert werden, sind wir uns auch einig. Das habe ich zumindest bei den anderen Vereinen so gesehen.
Investiert werden, worin?
Unter anderem in ein gutes Spielerkonzept, in ein gutes Team, ich will es mal ganz bewusst so formulieren, und idealerweise auch noch den richtigen Trainer und die richtige Mannschaft im Office drumherum.
Also ich weiß nicht, ob wir da gerade investieren müssen. Im Moment müssen wir eigentlich nur den Abstieg verhindern.
Klar,
und,
aber du hast ja von Erfolg gesprochen vorhin.
Ja, nee, ich rede gerade über die Ist-Situation.
Ja. Aber du hast mich vorhin gefragt, ist eine Genossenschaft geeignet, bei der ich den Förderzweck habe, langfristig erfolgreich zu sein, oder?
Ja, wir sind Sportverein, ich will sportlichen Erfolg haben, ja. Und da ist die Frage, zu welchem Preis?
Und gleichzeitig willst du die Gemeinschaft, die Schalke auszeichnet, diese wunderbare Fankultur erhalten.
Oh ja.
Genau. Deshalb glaube ich, dass das Dach unter Umständen, das könnte eine gute Möglichkeit sein, dass das Dach für Schalke 04 eine Genossenschaft ist, sozusagen die Muttergesellschaft.
Ja.
Und darunter sind für die einzelnen Geschäftsbereiche, Profispielbetrieb, Immobilien oder aber eben auch die anderen Sportarten, andere Rechtsformen die richtige Form, das zu organisieren.
Okay, dann wäre es aber so, dass das quasi Subunternehmen von der Genossenschaft sind.
Genau.
Also die
das Sagen hat immer die Mutter.
Das Sagen hat immer die Mutter und damit wir alle, die wir Anteile beim FC Schalke gekauft haben.
Genau.
So, wie viel Kohle braucht Schalke denn jetzt?
Oh, viel, leider viel.
Was ist denn viel? Also der Gedanke kommt daher. Vor 50 Millionen Schulden waren die 150 Millionen Schulden noch kein Problem. Also glaube ich, wir brauchen eigentlich nur 50 Millionen, um erstmal wieder Handlungsfähigkeit darstellen zu können. Im ersten Schritt. Glaube ich.
Du weißt, das hängt von vielen Einflussgrößen im Moment ab. Wir können Corona alle nicht abschätzen. Wir wissen nicht, wann wieder was irgendwie normal läuft. Wir wissen nicht, wie sich die Sponsoren verhalten nach diesem ganzen Durcheinander. Es sind viele Unbekannte im Moment.
Wir wissen schon, also die Sponsoren sind arg zurückhaltend. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Situation die Investoren Schlange stehen. Also wer soll
sicherlich nicht.
Wer soll Schalke da Geld reinpumpen? Also außer irgendwelche Egomanen, die den Verein in den letzten 20 Jahren kaputt gemacht haben. Und das möchte ich gerne, wenn das passiert und dann, wenn wir HSV Plus machen, dann sterben viele Fanseelen, inklusive meiner, fürchte ich, denke ich, weiß ich. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Aber irgendwann ist auch mal Schluss. Und das geht ja gerade vielen so.
Und du hast den Ansatz zu sagen, das Geld kommt von der großen Gemeinschaft der Schalke-Fans, um jetzt den nächsten Schritt machen zu können.
Ist nicht mein Ansatz, sondern das ist ehrlich gesagt dein Ansatz. Und mir hat noch keiner die Frage beantwortet, warum müssen wir ausgliedern? Weil wir brauchen neues Geld. Aber warum sammeln wir nicht einfach alle zusammen Geld ein, kaufen dafür die Arena auf Schalke? Dann gehört uns das Stadion und Schalke hat wieder Geld in der Tasche. Dann ist die Frage, wem gebe ich das Geld? Gehen die damit verantwortungsvoll um? Da würde ich heute sagen, auf gar keinen Fall, weil die in den letzten 10, 20 Jahren gezeigt haben, dass sie nicht verantwortungsvoll mit viel Geld umgehen können.
Also mal vielleicht zwei, drei Punkte dazu. Wenn ich das richtig im Kopf habe, du verbesserst mich bitte. Hat Schalke rund 160.000 Fans, ist das Mitglieder?
160.000 Mitglieder war die letzte offizielle Zahl.
Ja, davon natürlich sind, viel, viel mehr Fans, Entschuldigung für den Lapsus.
Nee, davon sind, das wird aber immer weniger, die viel, viel mehr Fans, das ist ein Problem. und von den 160.000 sind ungefähr zwei Drittel über 18.
Mhm.
Aber das ist ein Schätzwert, weiß ich nicht genau.
Ja, aber auch die unter 18-Jährigen können durchaus einen Genossenschaftsanteil erwerben, das ist durchaus zulässig.
Dürfen aber nicht
abstimmen. Wenn das die Eltern für die tun. Ich mach mal eine einfache Rechnung gerade. Mhm. Wenn jedes Mitglied nicht auf einmal, aber über einen bestimmten Zeitraum 300 Euro Genossenschaftsanteil bei Schalke halten würde. Mhm. Ich bin jetzt nur mal theoretisieren. Dann hätte Schalke 50 Millionen Eigenkapital über die Mitglieder.
Und in welch, also, ja, finde ich ganz schön.
Diese 50 Millionen Eigenkapital sind eine gute Grundlage, um dann weiteres Kapital dazu zu bekommen, beispielsweise über Finanzierung oder aber eben auch dann über weitere Sponsoren.
Also, wir alle zusammen sammeln 50 Millionen ein, das sind 300 Euro für uns alle, für den einen oder anderen bestimmt viel Geld auf einmal, aber ich sag mal innerhalb
ich hab auch von, gesagt, im Schnitt.
Genau,
genau.
Ne? Also mir ist wichtig, bei jeder Idee, die wir diskutieren, dass wir alle mitnehmen können. Und der Mitgliedsbeitrag von Schalke 04 ist 50 Euro. Und das ist die Größe, die ich spannend finde. Das können auch 60 Euro sein oder 40 Euro, das ist egal, aber so ein Fuffi. Für einen Fuffi muss ich weiterhin Teil von Schalke 04 sein können. Wenn ich also für 50 Euro einen Teil von der Genossenschaft kaufen kann, geil. Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Man kann einen Genossenschaftsanteil beispielsweise auf 100 oder 200 Euro bestimmen, aber zu Beginn nur 50 Euro einzahlen und dann sukzessive ansparen. Das ist denkbar, ja.
Ah, ich kann auf jeden Fall Mitglied der Genossenschaft werden und dann kostet vielleicht ein Teil, ich sage jetzt mal 500 Euro, nur für die einfache Rechnung.
Ja.
Und ich kann aber noch nicht den ganzen Teil gerade bezahlen, aber ich kann jedes Jahr einen Fuffi reinwerfen, dann habe ich nach 10 Jahren gehört mir ein Teil der Schalke EG.
Theoretisch denkbar. Man muss das in der Satzung so festlegen, dass es eine Mindesteinzahlung bedarf und dann könnte man regeln, wie kommt das restliche Geld für die Volleinzahlung des Anteils zustande, ja.
Und solange ich noch nicht keinen ganzen Anteil habe, darf ich noch nicht mitstimmen.
Doch.
Doch?
Doch, du bist sofort stimmberechtigt, ja.
In dem Moment, wo Sie Genossenschaftsmitglied werden, aufgenommen werden in die Genossenschaft, dann sind Sie auch stimmberechtigt. Allerdings erhalten Sie die Dividende der Genossenschaft nur auf den eingezahlten Betrag.
Also ein Zehntel.
Ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Genau. Ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Ich war mal Anteilseigner einer Genossenschaft, der Vereinigten Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft. Und da hatte ich meinen Mindestanteil und dann war eine Wohnung frei und dann musste ich glaube, 2500 Anteile kaufen, also 2500 Euro Anteile kaufen, damit ich quasi dann meine Wohnung, also das bei meiner Anteile sich anhand der Quadratmeter der Wohnung berechnen.
Ja.
Und dann war das auch so, dass ich quasi gesagt, die habe ich nicht da, aber die Genossenschaft findet immer Wege zu sagen, okay, dann zahlst du halt monatlich einen Betrag ab, das ist kein Problem, dann habe ich eben auch die Dividende, die es dann gibt auf die Anteile, wenn die Genossenschaft Gewinne erwirtschaftet, nehme ich ja daran teil, gab es halt nur auf den Anteil, den ich bis dahin bezahlt hatte. Und was auch wichtig noch ist, ist, dass wenn du, also das ist auch meist bei den Genossenschaften so geregelt, wenn du austritt aus der Genossenschaft, also deine Anteile loswerden möchtest, dann kriegst du in der Regel das Geld nicht sofort, sondern das ist festgelegt, die müssen ja erstmal gucken, die haben ja nicht dein Geld irgendwo einfach rumliegen, sondern das ist ja jetzt bei einer Wohnungsbaugenossenschaft in Neubauten, Modernisierung und so weiter versenkt und nicht bar irgendwo in der Kasse. Deswegen gab es da dann das Geld erst, glaube ich, nach 18 Monaten oder sowas, als du ausgetreten bist. Das ist dann auch ein Nachteil, sage ich mal, gegenüber einer Aktiengesellschaft. Da kannst du einfach rein und raus, wie du willst.
Günther, kann ich als hier juristische Person, also GmbH oder so, auch Anteile kaufen?
Ja, das ist zulässig, ja.
Das heißt, wenn jemand ein großer Schalke-Fan ist, was weiß ich, die Stölting-Gruppe aus Gelsenkirchen, die könnte dann auch Anteilseigner an der Genossenschaft werden, aber die müssen ja nicht 500 Euro zahlen, die können ja meinetwegen auch 500.000 bezahlen.
Ja, es gibt sogar noch ein weiteres Instrument, was dort eine Rolle spielen könnte bei deiner Überlegung. Seit der vorletzten Genossenschaftsnovelle ist es möglich, sogenannte investierende Mitglieder aufzunehmen. Das heißt, das sind Mitglieder, die Geld in die Genossenschaft reingeben, auf das Stimmrecht verzichten und dafür eine etwas höhere Dividende bekommen. Entspricht in etwa der Idee der Vorzugsaktionäre bei Aktiengesellschaften. Auch solche Dinge sind möglich, dass einfach jemand nur da reingeht, um finanziell zu helfen, ohne dass er jetzt beispielsweise mitbestimmen will oder sonstiges.
Wenn ich jetzt eine große Bude wäre, was weiß ich, was könnte das Schlimmste, was passieren könnte? Gazprom kauft jetzt, keine Ahnung, also wo ist der Vorteil von einer Firma wie Gazprom, jetzt in die Genossenschaft bei Schalke 04 zu investieren?
Gar keiner. Würden die auch nicht machen. Deshalb habe ich das vorhin gesagt, man muss unterscheiden, was will man mit was finanzieren. Wenn Gazprom interessiert ist, sich den Profispielbetrieb zunutze zu machen, weil der Werbewert entsprechend hoch ist,
ja,
werden sie das nicht dadurch machen, dass sie in die Muttergesellschaft Genossenschaft einzahlen.
Wäre aber ein starkes Signal.
Das Signal könnte aber auch auf der Ebene darunter laufen, nämlich, dass die Muttergesellschaft Schalke 04 EG an der Tochtergesellschaft Spielbetrieb der Profis 51% nach wie vor behält.
Ja.
Und Gazprom sich mit 20-30% beteiligen kann.
Ja, aber das will ich ja genau nicht. Also dann kann ich ja auch in e.V. bleiben und einfach die Bundesligamannschaft ausgliedern.
Ja, aber das ist ganz so einfach ist es nicht. Weil wie hast du denn im e.V. Geld eingeworben? Wie kommt denn in den e.V. Kapital rein?
In den e.V.
gar nicht, außer durch den Mitgliedsbeitrag.
Durch die Mitglieder und durch Finanzierung durch Banken kommt Geld rein.
Ganz genau. Aber das ist auch heute nur deshalb möglich, weil alles drin ist. Sind wir uns einig?
Weil alles drin ist, bedeutet alles Stadionrechte, tralala?
Ganz genau.
Okay. Ja.
Ja? Wenn das raus wäre, wenn du das ausgegliedert hättest, dann würde der Verein gar kein Geld mehr kriegen. Sind wir uns sicherlich auch einig?
Wenn ich alles, was Wert bringt, ausgliedere, würde der Verein gar kein Geld mehr bringen. Nee, verstehe ich nicht.
Ne?
Nee, nochmal.
Wenn du alles ausgliederst und beispielsweise die Mehrheit am Spielbetrieb der Profis verkaufen würdest, ja, was für einen Wert hat denn dann der Mutterverein?
Ja, eher null.
Genau, darauf will ich hinaus.
Okay.
Während die Genossenschaft immer noch nach wie vor ihr Eigenkapital hätte, diese 15 Millionen, von denen wir eben gesprochen haben.
Ah, ich verstehe.
Das heißt, sie kann immer noch mitgestalten, weil sie selber kapitalfähig ist.
Also Schalke muss irgendwie das aktuelle Minus ausgleichen und dafür müssen relativ schnell 50 Millionen an die Sonne.
Ja, das wird nicht nur mit zusätzlichem Geld gehen, das wird wahrscheinlich auch mit Schuldenschnitten einhergehen müssen.
Oh, das bedeutet aber Planinsolvenz, richtig?
Im Moment noch, aber vielleicht ist das aufgefallen in den letzten Tagen, Wochen. Es gibt ja einen Ansatz für ein neues Restrukturierungsrecht, was die bisherigen Instrumente Insolvenz und Insolvenz in Eigenverwaltung ergänzt. Unter Umständen ist dieser neue Ansatz der geeignete, um Schalke zu restrukturieren.
Wow, das ist mir jetzt zu frisch. Daran habe ich mich noch nicht eingearbeitet. Günther, wir sprechen uns nächste Woche. ich will es ein bisschen einfacher machen, weil jetzt wird es ein bisschen zu krass Intuit. Aber vielleicht können wir noch mal eine Nachfolgesendung darauf machen, wenn sich das Thema irgendwie besser noch konkretisiert. Jedenfalls ist es so, was für mich, also mir hat immer noch keiner erklärt, warum wir ausgliedern müssen und warum wir so überhaupt was ändern müssen, außer irgendwelche Schmuhgründe. Deswegen bin ich, meine Position ist, wir machen nichts. Aber wenn wir irgendwas machen, dann machen wir eine Genossenschaft. Weil, und das ist die Lehre aus den letzten Wochen, der e.V. ist ja gut und schön, aber wir können es noch besser machen, alle zusammen, 1000 Schalker, indem wir eine Genossenschaft gründen. Und dann gehört uns allen Schalke 04. Allein der Satz macht schon Gänsehaut bei mir. Und dann können wir immer noch als gemeinsame Genossenschaft überlegen, ob wir 49% von den Profis ausgliedern wollen. Das ist aber der nächste Schritt. Wir müssen jetzt erstmal ein gutes Haus bauen und die Genossenschaft scheint mir ein gutes Haus zu sein.
Das ist ein starker Ansatz, kann ich da nur unterstützen. Die Genossenschaft, glaube ich, in welcher Konstruktion auch immer, würde Schalke 04 mehr Beständigkeit und ich denke auch mehr Nachhaltigkeit bringen.
Ja. Nachhaltigkeit, Beständigkeit, ein besseres Marketing, also wir sind dann
Stabilität.
Eine Stabilität, weil es auf sehr, sehr vielen Füßen steht. Nämlich unsere allen Füßen, die wir unser Herz jedes Mal in der Arena verlieren, wenn Schalke verliert. Also was Besseres kann es nicht geben. Ich erwarte, dass der Vorstand mit einem Vorschlag rauskommt, der da heißt, der wird ungefähr so lauten, wir gründen jetzt irgendwie irgendeine Bumskapitalgesellschaft, whatever, aber du kannst auch investieren, das kostet dich nur 1904 Euro. Und 1904 Euro sind für Leute, die malochen gehen, ganz schön viel Geld. Und das würde ich gerne vermeiden, diesen Vorschlag. Deswegen, deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen hoffe ich, dass wir bis jetzt schon alle was gelernt haben. Es gibt auch wieder eine Zertifizierung und das Lösungswort ist diesmal Käsebrot. Wer mir Käsebrot zusendet, darf sich als zertifizierter Hörer dieses Podcasts fühlen. Günther, was haben wir noch vergessen?
Für den Moment glaube ich nichts. Es geht mehr darum, oder was ich euch raten möchte, ist, das ist ja so ein bisschen eben auch bei Florian durchgekommen. Es ist ganz schwer, solche weitgehenden Schritte im Zwist zu machen, also in der Auseinandersetzung.
Ja.
Wichtig wäre einfach, dass die Parteien sich nochmal gescheit an den Tisch setzen und gemeinsam das eigentlich im Vordergrund sehen, was das Entscheidende ist, nämlich den Verein Schalke 04 zu erhalten.
Genau, und das habe ich mir nämlich letzte Woche auch gedacht, dass ich mich nämlich zu so einem absoluten Meckerkopf und Anti-Anti-Monster entwickelt habe, wenn ich an Schalke 04 denke. Und deswegen habe ich letzte Woche der Medienabteilung eine E-Mail geschrieben, ob sich Alexander Jobs mit mir mal zusammensetzen möchte für diesen Podcast. Die Absage kam sehr schnell und die war sehr kurz und die hieß leider nein. Und es gibt, also wir nehmen als Faneinheiten, Units, Verbündungen, Fangemeinschaften diesen Verein immer nur noch als Feind wahr, weil die nicht mit uns reden. Also die müssen nicht mit mir persönlich reden, sondern mit mir als Mitglied. Das machen sie aber nicht. Die binden uns nicht ein. Jetzt gerade ist die Ankündigung, sie kommen mit einem Vorschlag und ich will verhindern, dass dieser Vorschlag scheiße ist. Und deswegen brauchen wir diesen Podcast heute. Wir müssen uns alle schlau machen. Wir müssen alle zusammen überlegen, ist die Genossenschaft das richtige Modell für uns? Ist die Position nur als e.V.? Vielleicht ist das die richtige, das ist auch eher meine Position, aber ein bisschen flexibler kann ich dann bei der Genossenschaft sehr viele Vorteile erkennen. Aber das aktuelle Problem ist gerade, wie kriegt Schalke möglichst schnell 50 Millionen auf den Tisch? Und da wäre, seid ihr noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ganz aufmerksam zugehört.
Und in dem Zusammenhang könnte man ja überlegen, wenn es jetzt schnell gehen muss, und es muss gerade schnell gehen, ob wir nicht vielleicht eine Genossenschaft gründen und alle zusammen die Arena auf Schalke kaufen, damit Geld im Verein ist. Und dann kann ja der Verein bei der Genossenschaft dieses Stadion mieten. Dann würde immer noch alles uns gehören. Dieses uns ist sehr, sehr wichtig auf Schalke. Das kapieren die nur nicht. Da gibt es irgendwie Ideen, da müssen wir mal laut denken, da müssen Experten zusammenkommen, da muss die Schalke-Welt, die sich darüber Gedanken macht und Lösungen hat, vernetzen und sich nicht gegenseitig in den Rücken schießen.
Und das ist ein Punkt, den ich möchte nicht Wasser in den Wein gießen, aber ein Punkt musst du im Hinterkopf behalten. Im Moment steht das Management von Schalke 04 unter erheblichem Zeitdruck bezüglich des Abwendens einer Insolvenz. Das darf man nicht vergessen. Also man braucht ja auch nicht irgendwann Lösungen, sondern man braucht jetzt auch schnelle Lösungen.
Und was hast du 50 Millionen auf Tasche, Günni?
Ja, noch nicht mal ein Bruchteil davon.
Bei dem Lebenslauf?
Ja, ich habe immer mein Geld unsinnig ausgegeben.
Ah, sehr gut. Für Koks und Noten und den Rest hast du verprasst. Klar.
Ja, ja. Aber ich würde mich so mit 300 komme ich mit, ja.
Mit 300 Millionen. Nee, ihr Banker sagt doch immer nur in 1.000 Euro, redet ihr doch immer. Wenn 300 Euro, dann sind das 300.000 Euro, richtig?
Sag nicht zu mir, ihr Banker, ich bin Startup-Unternehmer. Also nichts Geld mit Geld in der Tasche und so.
Wie, du bist Startup-Unternehmer? Investor oder was? Oder Business Angel?
Nein, ich habe selber ein paar Unternehmen gegründet dieses Jahr. Ich bin jetzt in der Situation wie viele andere kleine Mittelständler auch.
Ja, nur mit bisschen mehr Butter im Rücken. Aber so soll es ja auch sein.
Spekulationen.
Ja. Du bist ein armer Mann, klar, Privatinsolvenz, das volle Programm. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht drauf rumreiten, ich weiß, das ist eine... Günther, schön, dass du den Humor verstehst und dass du ein bisschen mitgegangen bist.
Du kriegst es sowieso irgendwann zurück, ja.
Das kann ich mir nicht leisten.
Okay.
Florian, hast du noch was auf dem Herzen?
Also vieles, was jetzt über Kapitalgesellschaften oder Rechtsformen gesagt wurde, ist, glaube ich, das hat Günther alles genau richtig dargestellt. Und was mir nur wichtig ist, beim HSV war damals das Problem, dass zwei Lager sich gegenüberstanden. Ich kann dazu zu wenig die Lage auf Schalke einschätzen, ob dem auch so ist.
Hier spielen alle gegen alle.
Okay, dann ist das vielleicht sogar ein Vorteil, weil also ich kann, was eine der Folgen aus der Ausgliederung war, ist zum Beispiel, dass sich eben die Chosen Few aufgelöst hatte. Also eine sehr aktive Ultra-Gruppe, die also nicht nur in Hamburg bekannt war, sondern deutschlandweit, die haben sich aufgelöst, weil die auch gesagt haben, wir haben mit dem, was da passiert, nichts mehr zu tun, die wollen uns nicht mehr. Und ich glaube, Das Schlimmste, was jemandem passieren kann als Mitglied eines Vereines, wenn plötzlich die andere Seite sagt, euch wollen wir nicht mehr.
Ja, das wird.
Das gilt für beide Seiten. Ja.
Nee, das passiert. Wir müssen das alle zusammen machen. Und wir dürfen uns nicht von denen im Vorstand über den Tisch ziehen lassen. Und mit der Absage von Alexander Jobst nicht in meinem Podcast aufzutauchen, so. Also, ich möchte fair spielen. Ich werde mir alle Meinungen anhören. Will auch, dass meine Meinung gehört wird, aber ich habe ja dafür einen Podcast. Deswegen, ich hoffe, diese Sendung hat dazu beigetragen, dass ihr euch ein eigenes Bild machen könnt, dass ihr vielleicht auch nochmal über die Idee der Genossenschaft nachdenkt. Vielleicht findet ihr aber auch, für euch ist viel geiler, wenn Schalke 04 eine Aktiengesellschaft wird und einer alleine bestimmen kann, was mit der Aktiengesellschaft so passiert. Das ist eigentlich nicht, sind eigentlich nicht die Werte und die DNA von Schalke 04. Deswegen hat Jochen Schneider ja vor wenigen Wochen mal im Fernsehen gesagt, ich glaube im Doppelpass, dass sie einen Weg finden werden, der zu Schalke 04 passt. Und ich sehe keinen besseren Weg als die Genossenschaft, die zu Schalke 04 passt. Günther, was sagst du?
Ich bin absolut deiner Meinung. Das muss man nur richtig aufsetzen und richtig konzipieren.
Da fehlt eine anständige Kommunikationsagentur. ich kenne eine. Zum Schluss Danke für alle, die mich bisher unterstützt haben. Falls ihr die Folge so gut fandet, dass ihr noch ein paar Euros im Portemonnaie findet, dann bitte, bitte, bitte schickt sie mir. Kommt nicht beim Falschen an. Und ich würde gerne weitermachen. Nächsten Monat ist die 50. Episode. Ich habe schon ein bisschen nachgedacht, was alles so im Podcast passiert ist in 50 Episoden. Viel Gutes und ein bisschen Schlechtes. Ich freue mich auf euch. Bleibt in dem Corona-Lockdown bitte gesund und passt auf euch auf, haltet Abstand, tragt eure Masken und Schalke soll die nächsten 10 Spiele gewinnen. Florian, Günther, Dankeschön. Glück auf.
Euch auch. Alles Gute.
Ciao.